Seid herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist er? Keine Ahnung, das ist so vielleicht jetzt ein bisschen überfallmäßig, so eine Frage, die ihr, wenn ihr wollt, hier mal in die Runde beantworten dürft. So hier eine Eigenschaft, die Jesus vielleicht hat, oder ein Titel, den er für dich hat. Etwas, das ihn beschreibt. Wer ist Jesus für dich? Freund? Retter? Heiland und Erlöser, ja. Zuverlässig. Maßstab, was war's da? Freund, ja. Treu, okay, ja. Helfer. Hoffnung. Liebe. Ziel, okay, ja. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Das hat sich Paulus gefragt. Wer ist Jesus für mich? Und Paulus war sehr viel unterwegs. Er war einer, der Gemeinden gegründet hat in ganz unterschiedlichen Städten. Und unter anderem war er auch in Korinth. Eine Stadt, heutiges Griechenland. Und am Anfang vom Korintherbrief, da bringt er das zum Ausdruck, wer Jesus für ihn ist, beziehungsweise was ihm im Blick auf Jesus wichtig war in der Zeit, als er bei den Leuten in Korinth war. Und so beginnt das zweite Kapitel vom Korintherbrief, wenn er dann sagt: Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch von nichts anderem etwas wissen zu wollen, als von Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Also bei der Frage nach der Eigenschaft Jesu, die für Paulus wichtig ist, sagt er: Die anderen, die Dinge, die ihr genannt habt, die stimmen. Aber das, was mir für euch Korinther so unglaublich wichtig war und bis heute immer noch ist, ist das, dass Jesus der Gekreuzigte ist. Das ist diese Haupteigenschaft, die Paulus die Korinther gegenüber hochhält und sagt: Vergesst nicht oder verliert Jesus nicht aus dem Blick als der Gekreuzigte. Es gibt dieses Bild hier, so, das vielleicht mancher kennt, hier dann rechts außen spricht nicht Paulus, sondern ein ziemlich prominenter Mensch aus der ehemaligen Neue Bundesländer, hier Luther, der Gemeinde Jesus als den Gekreuzigten vor Augen malt und sagt: Ich predige nicht mich selbst, ich predige Christus und ihn als der Gekreuzigte. Und das ist das, was Paulus tut. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt und er sagt: Ihr müsst Jesus vor Augen haben und ihn vor allem als den Gekreuzigten. Ist klar. Ja. Jesus als der Gekreuzigte. Heute hier so Europa, Deutschland, gute 2000 Jahre nach Christus, ist es nichts Besonderes. Aber was das damals für Paulus bedeutet hat zu sagen und was es für seine Hörer bedeutet hat, wenn es heißt, Jesus im Kopf zu haben und ihn als den Gekreuzigten, dann war das eine ganz andere Geschichte als bei uns. Es war für sie vor 2000 Jahren eine ganz normale, bekannte Geschichte, dass mit dem Kreuz umgegangen wurde, aber es war damals einfach ein Mittel der Römer, um Revolutionäre und sonstige Leute mundtot zu machen. Es war ganz normal, dass es das Kreuz gab, aber es war zum einen normal und so unglaublich ekelhaft. Die Römer haben mit dem Kreuz hier alle beseitigt, die ihnen im Weg standen. Aber es war, nicht alle haben das Kreuz erlebt. Es war eine Strafe für Sklaven und Mörder. Es war wirklich so für die ganz miesen Menschen, ihr in der römischen Einstellung, für die war das Kreuz bestimmt. Und es gab Zeiten, da wurden ganze Straßenzüge mit Kreuzen versehen und Leuten, die daran hingen, die sich gegen den Kaiser aufgewiegelt haben. Es war eine unglaublich ekelhafte Sache. Das Wort Kreuz hast du am Sonntagmittag beim Kaffee nicht in den Mund genommen. Auch nicht irgendwo normal beim Familienabendessen. Du hast übers Kreuz nicht gesprochen. Es war einfach nur widerlich. Und Paulus kann sagen, behaltet Jesus im Kopf und ihn als den Gekreuzigten. Eine unglaublich ekelhafte Geschichte für die Leute damals. Jesus der Gekreuzigte, ein erster von zwei Gedanken heute Morgen, das ist eine Botschaft, die unglaublich aneckt. Hopsa, da war ich jetzt schneller als gedacht. Aber im Endeffekt ist das der Vergleich. Im Endeffekt ist der elektrische Stuhl das heutige Gegenüber zu dem, was das Kreuz damals war. Haltet euch Jesus vor Augen und ihn als einen, der am elektrischen Stuhl gestorben ist. Stellt euch vor, was es heute bedeuten würde, wenn ihr heute hier nicht dieses Symbol hängen hättet, sondern hier so eine seitliche Ansicht von einem Stuhl, von einem elektrischen Stuhl. Ich fand es richtig ekelhaft in der Vorstellung, so das heute so vor sich haben, oder Menschen, für die das ganz normal ist, ja, oder diese symbolische Nachbildung als Halskette dann irgendwie, das ist ganz normal für uns, das Kreuz. Aber für die Leute damals war es eine unglaublich ekelhafte und komische Geschichte. Es ist eine Botschaft, die so unglaublich angeeckt ist. Und Paulus beschreibt es weiter dann, wenn er dann die Korinther dann erzählt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und weil dann Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ist es ein Ärgernis und den Nationen, den anderen Völkern ist eine Torheit, eine Dummheit. Den Juden ist ein Ärgernis, weil für ihn war klar, für sie war klar, hier so auch schon vom Alten Testament, derjenige, der am Kreuz hängt, der am Holz hängt, der ist von Gott verflucht. Da wirkt Gott nicht irgendwas Positives. Das war vom 5. Buch Mose her klar. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der kann mit Gott nichts zu tun haben. Der ist wirklich von Gott verlassen. Die war klar, da passiert nichts Positives am Kreuz. Da passiert nichts Heilsames, da passiert nichts Rettendes. Da hat Gott sich abgewandt. Die Juden war es ein Ärgernis. Er hat gesagt, derjenige, auf den wir warten, der kann nicht am Kreuz sterben. Und einen anderen, den Griechen, für die Römer, für die ist eine riesige Dummheit. Ja? Also sie kannten es von ihrer Mythologie, so zu denken, dass Götter Menschen werden. Das gab es durchaus, da gibt es ganz prominente Geschichten hier so in der griechischen Mythologie, wo Götter dann in Menschengestalt erscheinen und da Weile unterwegs sind, unter den Menschen, alles kein Ding. Aber kein Gott wäre so blöd, dass er sich von seinen eigenen Geschöpfen töten lässt. Kein Gott käme auf diese Schnapsidee, das zuzulassen. Es war für sie eine Dummheit. Und es war sogar so schlimm, dass Leute wie Cicero hier, so dieser Schreiber der damaligen Zeit, es so hart formuliert, die bloße Bezeichnung Kreuz soll nicht nur von Leib und Leben der römischen Bürger verbannt werden, sondern auch von ihren Gedanken, Augen und Ohren. Denn all diese Dinge sind eines römischen Bürgers und freien Menschen unwürdig. nicht nur Leib und Leben der römischen Bürger unwürdig, nicht nur, dass sie eintreten könnte, diese Situation, dass man das eben dann erleiden muss, sondern auch, dass sie zulässig sind, dass man mit ihnen rechnet, ja, dass man sie sogar erwähnt. Für die Römer und Griechen ist einfach nur unglaublich ekelhaft. Gesundheit. Und Paulus sagt dann hier so die Korinther, ich bin zu euch gekommen und ich habe nichts anderes unter euch gekannt als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das Kreuz ist so normal geworden. Das hat irgendwie für viele Menschen so seinen Schrecken verloren. Ja? Erst so ein Vergleich hier mit dem elektrischen Stuhl bringt diese Geschichte wieder hoch, wie ekelhaft und unmenschlich das in gewisser Weise ist. Und dessen ist sich Paulus bewusst. Und trotzdem sagt er hier, diese Botschaft vom Kreuz, die hat für uns was Heilsames. Für uns ist normal geworden, dass das Kreuz positiv belegt ist. Und das ist auch gut. Diese Lieder, wo es dann heißt, danke für das Kreuz, mein Freund. Es ist gut, das so zu haben. Aber es war und heute, naja, zu einem Teil noch eine Botschaft, die aneckt, die Menschen herausfordert, wo dann diese Frage kommt, wie passt es zu einem Gott, der liebevoll ist? Aber im Großen und Ganzen ist das Kreuz ein Kulturgut geworden. Und so erlebe ich es hin und wieder, wenn man dann mal in Ulm unterwegs ist, dass dann irgendwelche Jugendliche hier mit einem Rosenkranz rumlaufen. Ja? Und ohne dass ich jetzt damit rechne, dass es jetzt hier ein ganz krass tiefer Ausdruck von ihrer geistlichen Überzeugung ist, sondern das hat ein Stück weit was vom Accessoire. Also irgendwas, das einem einen gewissen Hauch ja, Religiosität auch noch mal mitgibt. Stilelement vielleicht. Und Paulus hält an dieser Botschaft fest, ja. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Christus Jesus oder Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Es ist eine heftige Botschaft. Und manchmal ist vielleicht auch die Herausforderung für uns heute wieder darauf klarzukommen, was es bedeutet hat. Es ist eine Botschaft, die aneckt, ganz klar, und gleichzeitig ist es eine Botschaft, die uns den Weg zeigt. Auch das als der zweite Punkt, nicht nur eine Botschaft, die aneckt, sondern eine Botschaft, die uns den Weg zeigt. Was bedeutet dieses Kreuz neben dem, was es damals für die Leute bedeutet hat, für uns? Ja, was heißt es für uns heute 2015 zu sagen, ich möchte Christus kennen und ihn als den Gekreuzigten? Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr bildlich denkt. Ja. Ich muss Dinge sehen, ich muss sie irgendwie darstellen und manchmal auch was in die Hand bekommen. Und um das durchzubuchstabieren, was das bedeuten kann, bekommt er hier jetzt gleich ein Fugenkreuz. Ja. Hier so ein kleines Ding, da könnte jetzt auch ein Bild kommen. Jawohl, sehr gut. Also Fugenkreuz. Ja. Hier, Manuel, könntest du geschwind die Tasse durch die Reihe geben? Ihr Langenauer habt jetzt leider nicht mehr alle Tassen im Schrank, weil ich habe mal drei von euch gemopst. Ja? Durch die Reihen gehen diese Fugenkreuze und alle von euch, die die Dinger nicht kennen, eigentlich benutzt man diese Teile, wenn man Fliesen legt. Ja, wenn man Fliesen legt, dann packe ich die Fliesen drauf und dann kommen diese Dinger dazwischen, sie sind ein sauberer Abstandshalter. Und das Fugenkreuz war für mich ein Stück weit eine kleine greifbare Darstellung dessen, was es für uns heißt, Christus als den Gekreuzigten zu kennen. drei Gedanken dazu. Das Fugenkreuz ist weiß und ein anderes Symbol, das eigentlich relativ vertraut ist in Kreuzform, ist dann in der Regel eigentlich eben in einer anderen Farbe unterwegs. Na. Nämlich das Rote Kreuz. Und so wie ihr das Rote Kreuz habt, hier auch in Langenau mit Krankenhaus und so weiter, und man eigentlich ganz froh ist, es nicht zu brauchen, so wichtig ist es doch, dass es es gibt. Das Rote Kreuz, das für Rettung und Heilung steht. Wieder gesund zu werden, wieder zusammengeflickt zu werden, dann, wenn es ganz notwendig wird. Und so diese ganz bekannte Sichtweise und Perspektive des Kreuzes, wie es in diesem Lied dann heißt, danke für das Kreuz, mein Freund, denn dort passiert das, was über die Jahre so vertraut ist, dass Rettung passiert, dass uns Gutes passiert, dass uns Hilfe passiert. In Jesaja 53 kommt es so deutlich zum Ausdruck, wenn Jesaja das hier so sagt, hier fürwahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn das nicht rotes Kreuz ist, der Mittelpunkt des Evangeliums, das, was so ganz, ganz vertraut ist, was man einem eigentlich hier schon von der Kinderstunde an immer wieder sagt und mitbekommt, und eine Botschaft, mit der ich selber eben auch groß geworden bin. Und ich sie doch nicht irgendwie als Gewohnheit durchgehen lassen möchte, zu sagen, ha ja, Jesus ist halt für meine Sünde gestorben und gut ist. Ja? So wie es dann eben aus einer Gewohnheit werden kann. Christus als der Gekreuzigte, als ein Ort der Rettung. Zu sehen, was er für uns tat und tut. Und diese Verse aus Jesaja, sie bringen das irgendwie spannenderweise so deutlich nochmal zum Ausdruck, was für ein rotes Kreuzdienst am Kreuz für dich und mich getan worden ist. Ein zweites. Wenn ich im Auto unterwegs bin oder mit Zeltlager irgendwas mache, dann geht es immer wieder darum, ein Ziel zu finden. Wenn ich da hier so eine Adresse bei Google eingebe, dann kommt da so ein komisches Kreissymbol mit einer Spitze unten drin, damit ich genau weiß, der Punkt ist es. Da, wo man mit Jungschaler unterwegs ist und dann zum Beispiel eine Schatzkarte hat, da wird dann dieses Ziel mit einem Kreuz gern mal markiert. So ähnlich wie auf dem Ding hier, wo dann hier so eine gezeichnete Karte ist und wo dann hier verschiedene Orte markiert sind, wo es auf ein Ziel zugeht. Und so beschreibt Paulus das später bei den Leuten in Philippi, eben auch eine Gemeinde, die er mitgegründet hat. Habt diese Gesinnung in euch, beschreibt er es ihnen, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Er sagt zu ihnen, euer Ziel, ja, dieser Punkt, wo man hin will auf der Karte oder dieser Nadelpunkt bei Google Maps oder in deinem Navi oder wie auch immer, das soll im Blick auf dein Glauben das sein, eine Gesinnung, eine innere Haltung zu bekommen, wie sie in Jesus war. Und er erweitert diese ganze Geschichte. Ja, was dann kommt, ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter Bibeltext in Philipper 2, wo beschrieben wird, dass Jesus Gott gleich war und sagt, ich halte nicht dran fest, wie Gott zu sein. Ja? Ich halte es nicht fest, wie etwas, das ich mir unrechtmäßig vielleicht ergaunert hätte oder so, wenn ich irgendwo was geklaut hätte und dann halte ich es fest, dann versuche ich es mitzunehmen. Er sagt, Paulus sagt über Jesus, ich habe es hergegeben. Jesus hat das hergegeben, dass er wie Gott war. Er wird Mensch, und das heißt, er erniedrigt sich selbst, und er war Gott gehorsam bis in den Tod hinein. Und dann fasst Paulus nach, ja, selbst bis zum Tod am Kreuz. Habt eine Gesinnung in euch, wie sie in Jesus war. Und er konkretisiert es dann auch, indem er sagt, seid euch einig, verbunden durch dieselbe Liebe, durch dieselbe Meinung, durch dasselbe Ziel. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Er beschreibt es als ein Ziel, eine innere Haltung zu haben, die kreuzförmig ist. Eine kreuzförmige Haltung in meinen Gedanken. Und er formuliert es dann sehr, sehr, sehr deutlich aus, wenn er davon spricht, was es heißt, hier Jesus als das Ziel zu haben. Und das wird ganz, ganz eine einfache Frage für den Alltag. Die Leute am Armband getragen haben, als ich noch ein Teenager war, damals, ja. Denn die Woche 29 werde ich alter Mensch. Damals, als ich Teenager war, ja, damals, schon lang her, damals war es so, dass man diese Armbänder hatte, wo WWJD drauf stand. Ja, da grinsen einzelne Gesichter hier so, ne? So, die das vielleicht kennen, wo die Frage war, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Das war so das Original. Die Schwaben können das auch ganz einfach ins Englische nehmen. Was wird Jesus tun? Ja, das ist der auch gegangen zur Not. Aber so diese Frage, die sich durchzieht, ja, wo diese Frage, die darauf abzielt, kreuzmäßig zu leben, eine Haltung zu bekommen, wie sie in Jesus war. Was heißt es für mich, dem nachzugehen, der sich selber hergegeben hat? Was heißt es für mich, hier so zu werden, wie er es vorgemacht hat? Das war ein zweites. Und das dritte, das wurde hier jetzt auch schon erwähnt. Das dritte, wo ein Plus vorkommt, ist in der Regel in der einfachen Mathematik jeglich und dieses Zeichen begegnet eigentlich auch relativ alltäglich, entweder auf der Computertastatur oder am einfachen Taschenrechner. Dieses Zeichen für die Addition. Ja, meine Freundin ist ja Grundschullehrerin und dann lernst du dann nicht bloß, dass es Plusrechner heißt, sondern dass es Addiere ist. Und er sagt, Paulus sagt seine Leute in Korinth, es geht darum, dass ihr unter Jesus, in Jesus verbunden werdet. Er haut einen Satz raus, auch er im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, der da damit zusammenhängt, dass die Leute in Korinth verschiedene geistliche Leiter hatten, die sie toll fanden. Und Paulus sagt, ist der Christus zerteilt? Ist Christus teilbar? Kann man ihn auseinanderreißen? Er sagt, ich kann ihn nicht verteilen, ja? Und es geht auch nicht um mich als einer der geistlichen Leiter. Wo er dann eben sagt, bin ich für euch gekreuzigt worden? Seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Es gibt neben ihm noch den Apollos, ja, der auch geistliche Verantwortung übernimmt, der Menschen dort geprägt hat für Jesus. Und dann, was bei ihnen eben passiert ist, ist so ein bisschen so eine Geschichte wie bei Kindern, die einen Fußballer haben, den sie toll finden. Ja? So in diesem Sammelkartenstil, wo es dann heißt, meiner hat in der letzten Saison viel mehr Tore gemacht als deiner. Und der andere sagt dann, ja, aber meiner ist viel, viel mehr gelaufen, der hat viel mehr Sachen vorbereitet, der ackert viel mehr fürs Team und so weiter und so fort. Und dann geht das Ding so hin und her. Und so ging es bei den Korinthern auch, dass sie sich drüber zerstritten haben, ein Stück weit, wer so ihr geistlicher Leithammel ist, ja, auf wen sie hören sollen. Und sie haben sich zerstritten über solche Unnötigkeiten, sagt sich Paulus. Und er sagt, hey, wer ist für euch gekreuzigt worden? Ich bin's nicht. Und Jesus lässt sich nicht zerteilen. Jesus lässt sich nicht irgendwie auseinander halbieren oder sonst was, sondern im Endeffekt das, was er sagt, ist, dass er das große Plus wird, dass Jesus das Plus ist, das verbindet. Und die Korinther haben mit ganz vielen Dingen gekämpft. Das hat mal jemand ausgedrückt, dass er gesagt hat, weil bei den Korinther so viel schlecht lief und so viele Probleme waren, haben wir heute einen Korintherbrief, einen ersten Korintherbrief. Also alles, was in der Gemeinde und bei Christen hier irgendwie schief laufen kann, das lief bei den Korinthern schief. Die hatten Probleme zum einen miteinander, zum einen mit ihrer Stadt, mit allem Möglichen, was da so los war, wo Tempelprostitution ein Thema war, wo es drunter und drüber ging. Wo Leute in der Gemeinde miteinander drüber nicht nur gestritten haben, wer ist unser geistlicher Leiter. Sie haben drüber gestritten, ob man jetzt Fleisch essen kann, das irgendeiner Gottheit geweiht war. Und manche Christen haben gesagt, das ist doch mir egal. Ich hau das Teil in die Pfanne, bete, freue mich, ja, sag Jesus danke und dann ist Mittagessen. Ja. Und andere haben ein riesen Problem damit gehabt. Sie haben sich auch drüber gestritten, welche Gaben, welche Fähigkeiten die wichtigsten sind. Bei denen gab es diese Meinung her, es ist unglaublich wichtig, eine Gabe zu haben, die unter dem Begriff der Zungenrede bekannt ist. Ja, dass Leute von Gott Worte bekommen, die bei uns jetzt in keiner Sprache so wirklich vorhanden sind. Das war damals richtig gehypt, wo man gesagt hat, hey, also wenn du ein cooler, guter Christ aus der ersten Reihe werden willst, dann musst du das können. Und Paulus, dass ihnen hier da komplett hier die Geschichte vom Brot nimmt und sagt, hey, ihr seid komplett neben der Spur. Ja? Es geht nicht darum, um eine Gabe hochzuhalten und sagen, die andere, die ist, auf die kann man zur Not auch verzichten. Also es ist nicht in erster Linie wichtig, dass ihr eins könnt und sagt, die anderen, die sind komplett für was auch immer. Sondern die Ansage ist, ihr braucht alles miteinander und ihr braucht euch gegenseitig. Und ihr habt zusammen nur diesen einen Jesus Christus. Dieser Christus kann nicht zerteilt werden, das ist seine Ansage. Und du kannst nicht sagen, du hast einen Jesus und du hast einen, ihr habt zusammen nur einen. Und nun, im Alphabet kommt nach K wie Korinth, L wie Langenau. Was sind eure Themen? Ist es wichtiger zu beten oder ist es wichtiger, Dinge zu tun? Lang zu beten und zu fragen, oh, jetzt ich muss erst mal ganz lang mit Gott schwätzen. Oder ist es besser, pragmatisch zu sein und zu sagen, Heimatland, wir können nicht bloß beten, wir müssen es endlich schaffen. Und dann kann es schon sein, dass man zum einen sagt, hey, ist das geistlich? Ist das geistlich, zu sagen, jetzt muss man es schaffen? Ist nicht viel wichtiger zu hören? Und wo die Gefahr da ist, ich bot einen anderen irgendwie aus, der irgendwie den Eindruck längst von Gott hat, hey, jetzt ist notwendig, was zu tun. Auch hier die Frage vom Heiligen Geist, die in unsere Gemeinschaft teilweise Thema wird, wo ich weiß, das ist für euch ein Thema, wo ganz unterschiedlich gesehen wird. Wo sich die eine mehr wünscht und die andere sagt, wo komme ich denn nach? Ist das nachher noch meine Gemeinschaft, zu der ich gehöre? Und auch die Wirkung vom Heiligen Geist. Was kann, was darf ich erwarten? Was haben wir von Heilung zu erwarten? Es gibt Themen rund um Musik. Hey, Musik, über Musik haben wir so viel Streit in der Gemeinde. Und ich hab da sehr, sehr spannende Diskussionen bei uns in Bühlerhausen erlebt. Ich saß beim Gemeindekaffee mit drei alten Männern am Tisch. Ja, so richtig gestandene Elbler. So. Und zwei haben sich drüber hochgeschaukelt zu sagen, die neumodische Lieder. Früher, mit dem hat man auch noch was anfangen können. Da hatte ich ein Lied, das ich lebelang begleitend. Das haben wir früher gesungen und das sollte man auch heute noch singen. Und so Leute wie der Paul Gerhardt, auf gut Deutsch, die kommen heute ja alle aus einer Wohlstandssituation. Die haben das nicht durchlebt. Die Junge. Und dann meinen sie, man müsste ein Refrain mindestens 5-mal wiederholen, damit es geistlich wird. Und die zwei haben sich hier so richtig schön den Ball hin und her geschoben, wie beim Tischtennis. Bam, 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 einer am anderen zugespielt und sich hochgeschaukelt. Und ein dritter, der nebendran saß, den ich für seine Aktion dann sehr, sehr feiere, der dann gemeint hat, so in seinem breitesten Dialekt, was er kann. Aber wir kennen doch den Herr Jesus schon. Wir sollen mir in den Film gucken, was die Leute singen, die mir erreichen wollen. Ja? Geht so arg um uns. Und dann war in dem Moment die Diskussion geschwätzt. Ja? Da hat man sich auch ein Stück weit ausgestochen. Ja? Und ich verstehe den Dritten aus der Runde ein Stück weit auch besser. Und dass Jüngere dann wieder sagen, boah, hey, Alter, die wollen, dass man Lieder singt. Also die werden gut, wenn sie mindestens 200 Jahre alt sind. So wie ein alter Weiser. Mit den Jahren wird es erst richtig gut. Ja, am besten 1600, dann wird es gut. Ja, hier in der Hoffnung noch Originaltext von Luther. Da kann man sich unglaublich drüber streiten. Und die Frage ist, was ist notwendig? Ich habe jetzt mal versucht, beide Seiten zu karikieren. Ja. Und wenn ihr euch dann getroffen fühlt, dann ist es okay. Ich bin nachher zum Mittagessen noch da, genau. Mal gucken, was da dann passiert. Aber spürt ihr dieses Hin und Her? Boah, über Sachen, die dazugehören, die ein wichtiger Teil sind, aber was für eine Auseinandersetzung da sein kann. Und Paulus sagt dir und mir damals wie heute dieses Ding, wir können Christus nicht teilen. Wir haben nur einen. Wir haben um alles in der Welt nur einen. Und so haltet an dem einen miteinander fest. Im Wissen, dass ich selber auch für meine Position Korrektur brauche. Und dass ich nicht bloß sagen kann, hey, also ich habe Bock auf Feiert Jesus 3 und 4 und alles andere, was man singt, ist lombig. Ja. Mal wieder so die typische Elbler-Situation. Ich glaube, sowas gibt es auch hier in ganz unterschiedlichen Einfärbungen. Und es wäre grausam und schade, wenn wir uns an solche Fragen zerreißen und wir dann nimmer zusammenfinden. Auch im Wissen, dass manche Positionen vielleicht für andere sehr, sehr extrem wirken. Und ich mich selber noch mal hinterfragen muss, hey, ist das gut so? Paulus stellt uns miteinander diesen gekreuzigten Jesus vor die Nase und sagt, ihr habt zusammen nur einen. Als ich zu euch kam, da wollte ich unter euch nichts kennen als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das Plus, das verbindet. Und die von euch, die handwerklich begabt sind, die sagen jetzt, Martin, diese Geschichte mit dem Fugerkreuz und hier, das passt nicht so gescheit mit Verbinde. Ja? Ein Fugerkreuz hat ja die Aufgabe, dass es zwei Fliesen auf Abstand hält. Zugegebenermaßen immer gleichmäßig Abstand. Sieht sonst ja blöd aus, wenn das Leute hier in Wohnung reinlässt und die gucken erstmal und denken sich, hey, was war hier los? Hat man da nochmal nachbessern müssen? Was war da? Ein Fugekreuz hält Dinge auf Abstand auch. Auf einem gesunden Abstand. Und ich glaube, dass Jesus ein Miteinander ermöglicht, das gleichzeitig dafür sorgt, dass wir uns nicht zerfleischen, weil wir uns aneinander reiben. Zu wissen, Jesus, er ist derjenige, der uns verbindet und vielleicht auch manchmal ein Stück weit auf einen gesunden und rettenden Abstand hält. Zu wissen, wir sind ganz schön unterschiedlich Und so habe ich das immer Gespräch unter Mitstudis in Liebenzell erlebt zwischen zwei richtigen Leithammel, die dann nachher im Glas Frühstück gesagt haben, wisst ihr, wir sind so arg unterschiedlich. Wir sind so, so unterschiedlich. Aber derjenige, der uns verbindet, der ist mehr als das, was uns voneinander trennt. Zum Schluss nochmal diese Zusammenfassung von heute. Jesus, der Gekreuzigte, die Botschaft, die unglaublich aneckt. Damals in der Art und Weise, dass die Kultur das Kreuz nicht gewohnt war, weil es ekelhaft war, verständlicherweise. Und heute zeigt uns das Kreuz einen Weg vom Miteinander. Und auch in der Hinsicht kann es sehr, sehr aneckend sein. Nicht, weil das Kreuz mir fremd ist, sondern diese Botschaft, die mit dranhängt. Dass es zum einen Heilung ist, ja, aber dass wir nur einen gemeinsamen Christus haben. Und es das braucht, dass er vielleicht einzelne von euch auf einen minimalen Abstand hält, der euch davor schützt, euch kaputt zu machen. Oder aneinander hochzugehen. Der mich zurückhaltend macht und dazu neigt, lässt, hier Dinge vorsichtiger zu sagen oder an einer anderen Stelle nochmal zu sagen und nicht in dem Moment, in dem ich es jetzt meine. Wie auch immer. Die Botschaft vom Kreuz, die den Weg zeigt, uns miteinander umzugehen, die Rettung und Heil ist, die zeigt hier, wie unser Handeln aussehen soll, wie das dem Ziel nahe kommt und im Endeffekt den Christus widerspiegelt, der uns verbindet. Bet mit uns. Jesus Christus, danke, dass du das mit dir hast machen lassen, dass du sogar bewusst ans Kreuz gegangen bist, dass du das erlitten hast. Damals den Menschen dran angeckt und auch vor das Miteinander als Leute, die zu dir gehören, ist das Kreuz eine Geschichte, die aneckt, weil deine Vorlage, dein Vorbild so ein unbequemes ist, weil es so eine Herausforderung ist. Herr, und ich bitte dich darum, dass du hier derjenige bist, der Menschen verbindet, der sie zum Miteinander geführt, das immer noch auch teilweise einen gesunden Abstand hat. Und dass du hier keine Spaltung oder sonst was sich entwickeln lässt, das vielleicht hier irgendwo unterschwellig durch unterschiedliche Meinungen und Positionen vielleicht irgendwo schon zu gären beginnt. Ich bitte dich darum, dass du immer wieder neu der bist, der zusammenführt, der gut tut, der uns miteinander vor das Kreuz kommen lässt, miteinander als Leute, die nicht identisch sind, aber miteinander als Leute, die zusammen dich brauchen. So bitte ich dich darum, dass du vereinst, dass du verbindest, dass du immer wieder dich selber als das Ziel deutlich vor Augen malst, hier dir ähnlicher zu werden und miteinander das zu feiern, was du vor uns am Kreuz getan hast. Du, der Heilung und Rettung bewirkt. Vielen Dank dir. Amen. Wir singen jetzt noch